manche Leute brauchen das, glaube ich, auch mal einfach ins kalte Wasser wieder mal geschmissen zu werden, um zu sagen, okay, hätte ich so nicht probiert, finde ich aber richtig gut. Aber das ist natürlich auch immer eine Tagesverfassung, ist eine persönliche Entscheidung. Will man das heute, will man das nicht? Aber deswegen grundsätzlich, es steht ja auch auf den wenigsten Speisekarten mehr auch, wie was zubereitet ist. Es stehen ja eigentlich fast nur noch die Produkte drauf. Der Kunde weiß ja so und so nicht mehr, das ist eine pochierte Auster, das ist eine gegrillte Auster als Beispiel. Und damit begibt er sich ja eh auf eine Reise mit dir und das ist ja auch das Schöne.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, dann drückt gerne den Abonnieren-Button und verpasst keine spannenden Geschichten, Wissen, Rezepte, Inspiration aus den Sterneküchen der Republik und natürlich auch aus Österreich und der Schweiz. Und heute ist es wieder soweit. Es ist Zeit für eine Wunschfolge. Ihr habt ihn euch gewünscht als Gast in der letzten Umfrage. Und deswegen bin ich für euch heute zu Dominik Lobentanzer nach Burghausen gereist. Er ist heute Gast im Podcast. Ja, er sitzt schon gegenüber, schaut schon mit den Hufen, kann es kaum mehr erwarten, dass es gleich losgeht. Servus Dominik.
Hi Christian, danke für die Einladung.
Dominik, was macht dich so besonders, dass diese Flying Schlemmer Podcast-Hörer dich als Gast hören möchten?
Du stellst mir gleich die erste Frage, die schwierigste von allen. Ich kann es dir tatsächlich gar nicht sagen. Also wir machen unser Ding hier im Restaurant, sind eigentlich nach außen, glaube ich, ganz ruhig dargestellt. Wollen uns gar nicht immer in sämtliche Diskussionen einmischen. Da gibt es genügend andere, die das machen. Frag deine Gäste das gerne.
Ja, du warst ja auch ein bisschen überrascht gerade.
Tatsächlich, also ich war ganz erstaunt. Freut mich natürlich umso mehr, wenn deine Follower das wollen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir das heute auf die Beine stellen konnten und dass wir darüber reden können.
Gibt es beispielsweise etwas, wo du sagst, das kannst nur du im Moment?
Du hast nur Knallerfragen vorbereitet, ich merke schon. Ich glaube, gerade Thema Kochen, da gibt es genügend in Deutschland, Österreich, Schweiz, die das auch können. Wie schon angedeutet, wir versuchen in unserem kleinen Restaurant eine schöne Art und Weise von Gastronomie zu schaffen für Gäste, für Mitarbeiter, dass alle daran Spaß haben können in unserem kleinen Mikrokosmos. Das ist aktuell das Ziel einfach auch. Ich glaube, das braucht auch der Nachwuchs.
Wo bist du am besten drin? Was machst du am liebsten in der Küche?
Also ich persönlich, Fisch, bin ich schon sehr, sehr gern dabei beim Thema Fisch und wird mir auch immer wieder von Gästen gesagt, dass die Fischgerichte, das passt irgendwie immer wie die Faust aufs Auge.
Jetzt noch eine andere Frage, was zeichnet dich als Mensch aus? Schauen wir mal auf die Komponente, sein ist das Kochen.
Ich versuche zumindest menschlich auch, man muss ja immer mischen, du bist ja Unternehmer, du bist ja nicht nur Küchenchef, du bist Unternehmer auch, du musst die Mitarbeiter führen. Ich versuche alles immer so gelassen wie möglich zu sehen, will es schon immer allen recht machen und bin natürlich auch in der Küche schon. Es muss schon alles passen aufs Detail. Bin da auch sehr ordnungsmäßig. Meine Mitarbeiter werden das unterstreichen können. Die denken so, ich mache mir so, boah, muss der immer so genau übertreiben. Aber das ist so mein Ding. Aber ich versuche, glaube ich, wirklich alles so ruhig wie möglich zu machen.
Ja, beginnen wir heute mal mit einem Produkt, das mir in den letzten zwei Wochen nun schon zweimal über den Weg gelaufen ist, nämlich das Weizengras. Ich habe es auch schon gegessen bei Jürgen Wolfsgruber. Dort gab es als Weizengras quasi als Nachspeise, also quasi als Sorbet. Geschmeckt hat es ehrlicherweise ein bisschen wie ja frisch gemähter Rasen. aber irgendwie ja total interessant und ich würde es auch jederzeit wieder essen. Du hast es derzeit auch auf deiner Karte. Wie bereitest du zu und was macht Weizengras eigentlich so besonders?
Wir haben es aktuell in der Vorspeise, wie du schon gesagt hast. Wir kombinieren es mit einem Saibling, frischen Tomaten, weil das einfach jetzt die Saison noch ist, Kiwi und machen dazu einen Sud. Wir entsaften die ganze Sache. Also wir nehmen die Kiste Weizengras, schneiden die ab und entsaften sie. Braucht einen speziellen Entsafter, weil es einfach sehr faserig ist. Und mischen es dann mit Tomatenwasser und machen daraus einen Fond mit Basilikumöl. Wie du sagst, es ist sehr grasig, sehr grün, sehr frisch, bringt aber für uns die Vorspeise gerade bei den sommerlichen, noch sommerlichen Temperaturen einfach Das ist das, was man, glaube ich, als Starter essen will und bringt einfach ein besonderes Produkt dazu.
Ja, wie muss ich mir Weizengras vorstellen und woher kriege ich es? Also vielleicht auch als Privatperson habe ich eine Chance?
Tatsächlich damit noch gar nicht auseinandergesetzt. Wir kriegen es von unserem Lieferanten. Wie musst du dir das vorstellen? Es ist schon sehr frisch, leicht zitronig, grün, leichte herbe Noten. Aber so wie du sagst, es hat schon dieses einfach grasige, frische, aber es ist schon sehr, meines Erachtens, sehr, sehr geschmacksintensiv. Je länger du es verarbeitet hast, deswegen ist auch wahrscheinlich die Sache vom Herrn Wolfsgruber ganz gut, ein Eis draus zu machen. Es verliert natürlich irgendwann Geschmack. Deswegen, wir entsaften es alle 2-3 Tage, damit wir da wirklich immer vollen Geschmack abliefern können.
Ja, aber es ist, also soweit ich ja weiß, ist es ja, jetzt sage jetzt mal nicht der ja, Weizen, wenn er voll in der Blüte steht, ich glaube, es sind relativ junge Grashalme oder Weizenhalme.
Das sind die jungen Triebe, genau. Dann wird es natürlich irgendwann zu dem ausgewachsenen Weizen und dann ist es natürlich für uns uninteressant.
Gibt es was, wobei ich bei der Zubereitung achten muss oder ist es so ein bisschen der vegane Kugelfisch?
dabei beachten musst du tatsächlich nichts. Du kannst es ausziehen lassen in Fonds, du kannst es entsaften, du kannst es mixen, du kannst pürieren. Im Endeffekt willst du den Geschmack davon haben, deswegen schadet es immer nicht. Du kannst es in Milch ausziehen lassen für ein Eis, du kannst ein Sorbet draus machen mit Zitrone, du kannst es in den Sud geben und durchziehen lassen wie Kräuter. Ist relativ einfach einsetzbar, relativ flexibel einsetzbar. Wirklich ein tolles Produkt, das wahrscheinlich immer noch viele gar nicht am Schirm haben.
Wenn ich es aber jetzt tatsächlich als ambitionierter Hobbykoch, sage ich jetzt mal, schaffe, mir dieses Produkt zu besorgen, vielleicht auch über ein Restaurant, über einen Koch, den man kennt, der das einfach auch mal mitbestellt. Glaube ich, sollte auch mal möglich sein.
Unbedingt sogar.
Hast du einen kleinen Tipp, sag jetzt mal, wie man es auch gut daheim verwenden kann, auf die ganz schnelle Art?
Auf die ganz schnelle Art würde ich es tatsächlich entweder als Sorbet verwenden oder tatsächlich einen Fond draus machen. Einfachste Methode, Tomaten mixen, abhängen lassen. Hat man schon den puren Tomatengeschmack. Und da dann das Weizengras reinmixen und nochmal passieren. Und dann hast du einen Weizengras-Tomatenfond, der zu jeder Fischvorspeise, Lachs, Saibling, Forelle wunderschön dazu passt.
Könnte man auch ein Getränk draus machen?
Würde definitiv auch gehen. Bauen wir tatsächlich auch in unsere alkoholfreie Getränkebegleitung ein. Man könnte Kefir draus machen, man kann Kombucha damit machen. Also sehr flexibel einsetzbar tatsächlich.
Du hast ja nicht nur ein Menü, das man mit unterschiedlicher Anzahl Gängen bestellen kann, sondern ja auch, sage jetzt mal, eine kleine à la carte Karte. Geht es dir darum, dass sich jeder so ein bisschen in deinem Restaurant willkommen fühlt?
Unbedingt. Also du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht. Das kann derjenige sein, der Lust hat, 6 Gänge zu essen. Uns geht selber doch auch manchmal so. Will man immer 6 Gänge essen? Nee, man will vielleicht mal einfach nur 4 Gänge essen. Man will, ich glaube, die Gastronomen wissen es, man nimmt das Menü und baut noch à la carte Gerichte mit ein, weil es ja doch nicht reicht. Und ich bin für alle offen, ich bin tiefenentspannt. Auch in dem Bereich, natürlich ist mir ein Gast lieb, der einen großen Pro-Kopf-Umsatz hat. Wenn aber einer nur à la carte essen will, dann kann ich den Tisch vielleicht auch 2-mal belegen. Und ich will für jedermann offen sein. Habe ich immer so mitbekommen in den Läden, wo ich zuvor gearbeitet habe. Nicht in allen, aber ist für mich auch hier in der Gegend, wo wir sind, enorm wichtig, auch einfach à la carte Gäste ganz entspannt anzunehmen und denen auch das Gefühl zu geben, du kannst ja auch nur 2 Gänge essen.
Voll okay. Ja, jeder, der jetzt nicht weiß, wo Burghausen liegt im ersten Moment, ist direkt an der Grenze zu Österreich tatsächlich, sehr im Süden Bayerns.
Wir können direkt rüber schauen, also.
Ja, es ist, glaube ich, nur der Fluss dazwischen.
Genau so ist es.
Und dann ist man quasi auf der anderen Seite der Republik. Kommen auch viele Österreicher zu dir rüber?
Wir haben tatsächlich viele österreichische Gäste, Essen und Trinken, grundsätzlich bei denen natürlich immer großes Thema. Wir sind eine Stunde nach München und circa eine Stunde nach Passau, also wir sind da relativ gut gelegen. Die Autobahn nach München macht es jetzt auch möglich, dass man schnell zu uns kommt und bringt uns tatsächlich Gäste aus diesen ganzen Regionen auch ins Restaurant. Und da freuen wir uns auch sehr darüber.
Wenn dich jetzt einer von deinen Gästen fragen würde oder dein Servicepersonal, fangen wir mal bei dem Servicepersonal an, dein Servicepersonal fragen würde, was würden Sie mir denn heute empfehlen? Was denkst du, welche Antwort kriegt er? Das teuerste Gericht?
Nein, das kriegt er im besten Fall nicht. Also wir wollen schon immer auf den Gast eingehen. Ich glaube, das merkt man auch mittlerweile. Also wir haben leider, also leider ist in dem Fall falsch. Wir haben wir bekommen ganz wenig Kritik, weil wir immer auf den Gast eingehen. Also ich sehe das ähnlich wie bei einem Sommelier. Man muss nicht immer nur die teuerste Flasche Wein verkaufen, sondern man soll das verkaufen, was der Gast will. Und das muss nicht immer zwangsläufig das teuerste sein. Wir fragen dann eher immer, wir gehen dann immer so an die Sache ran, wie ist die Stimmung, was haben Sie sich heute vorgestellt, wollen Sie 4, 5 Gänge essen, wollen Sie vielleicht nur 2, 3 Gerichte à la carte bestellen. Es kommt immer ein bisschen auf das Feeling drauf an und auf das Zwischenmenschliche, und das ist ja eigentlich das, was gerade den Service auch ausmacht. Für viele ist der Service immer noch Essen und Trinken tragen, aber Service ist das Wichtigste, ist einfach die zwischenmenschliche Kommunikation. Wie kann ich den Gast abholen? Was mache ich, wenn es ihm vielleicht nicht so gut geht? Vielleicht kommt er ein bisschen griesgrämig rein, und kann ich ihn dann trotzdem noch umpolen und sagen, der geht heute nach Hause und denkt sich, mein Tag war zwar nicht so cool, aber der Abend im Restaurant war eigentlich doch noch ein krönender Abschluss.
Werbung.
Hast du schon von den Tomami-Gewürzsoßen gehört? Wenn nicht, dann ist es allerhöchste Zeit, dass du sie ausprobierst, denn diese vereinen pure Tomatenessenz mit ausgesuchten Kräutern und Gewürzen. Was macht die Tomami-Gewürzsoße so besonders? Ganz einfach, in den Flaschen stecken 100% natürliche Zutaten, du findest nichts anderes, keine Zusatzstoffe, keine Aromen und auch keine Konservierungsstoffe. Die Tomami-Gewürzsoßen verstärken das Aroma deines Gerichtes auf ganz natürliche Weise und runden es perfekt ab. Ich habe es selbst ausprobiert und habe festgestellt, du brauchst viel weniger Salz, denn dank der natürlichen Umami-Würze wird dein Geschmacksempfinden für Salz verstärkt. Die 8 verschiedenen Sorten bieten dir die perfekte Basis für jedes Gericht. Probier doch mal Tomami Marrakesch für einen Hauch von Orient, oder lass dich von Tomami Provence direkt in die sonnige Landschaft Südfrankreichs entführen. Bestelle direkt bei Tomami für günstige Gastronomie- und Gewerbepreise unter info@tomami.eu. Du kannst die Tomami-Gewürzsoßen aber auch direkt über gängige Großhandelspartner beziehen. Egal für welche Sorte du dich entscheidest, sichere dir gleich deine Tomami-Gewürzsoßen und verleihe deinen Gerichten das gewisse Etwas.
Werbung Ende.
Ich wollte gerade sagen, also es gibt ja sicherlich welche, die haben ihr erstes Date drin, vielleicht auch der ein oder andere, der sagt, okay, heute war mein Tag total scheiße, heute gehe ich noch was essen. Würdest du sagen, gibt es tatsächlich unterschiedliche Gerichte, die du dann empfehlen würdest?
Für ein Date, glaube ich, reicht dann, glaube ich, ein schönes Viergang. Ich glaube nicht, dass das Date mit einem 6-Gang-Menü mit Weinbegleitung vielleicht passend endet. Wobei das auch nicht mehr meine Aufgabe ist.
Was würdest du deinen Gästen empfehlen, wenn sie fragen würden, genau, welche Empfehlung hast du?
Wir sagen natürlich schon, also ist auch schon ganz klar von uns, die ganze Energie geht natürlich immer in das Menü rein. Wir wollen aber auch auf unserer à la carte Karte, sind wir kreativ, sind da aber ein bisschen zugänglicher, arbeiten da jetzt nicht extrem viel mit purer Fermentation oder mit starken Reduktionen. Also da ist ein bisschen einfacher gekocht, aber immer noch kommt ja alles aus unserer kleinen Küche raus. Wir sind zu 4 bis 5 Leute in der Küche. Ich sage aber schon immer, am liebsten natürlich unser Menü. Die Größe können Sie selber wählen. Ich glaube immer, das 5-Gang passt immer ganz gut. 6-Gang, da muss man schon auch motiviert sein. Ich finde auch, dass die Zeiten vorbei sind mit 10 Gängen plus. Für mich muss ein Essen noch spätestens 2,5, 3 Stunden auch fertig sein, weil irgendwann wird man müde, gerade mit Weinen, Intus dann. Die Kombination ist dann schon sehr anstrengend.
Ich habe es vorgestern, glaube ich, erst gelesen, dass quasi der Menüzwang die einzige Art ist, noch wirtschaftlich zu arbeiten. Wie siehst du das Ganze? Du bist ja auch quasi selbstständig.
Es ist natürlich so, dir bringt natürlich der einzelne Pro-Kopf-Umsatz mehr. Das ist ganz klar. Aber die Frage ist immer, macht der Gast das mit und will der das mitmachen? Und ich kann es für mich nicht vereinbaren, auch als selbstständiger Unternehmer und nicht nur als Küchenchef, sondern ich setze da immer auf das Thema, ich will den Gast abholen und ich will, dass der Gast happy ist. Und ich gehe immer von mir aus, und ich will auch nicht in ein Restaurant immer gehen und sagen, heute volles Programm, 9 Gänge, 3,5 Stunden essen. Ist mir selber too much. Deswegen bin ich ein bisschen gegen diesen Menüzwang. Aber ich kann natürlich immer diese Punkte verstehen. Gute Planbarkeit, guter Einkauf, Warenwirtschaft ist natürlich voll und ganz gegeben, wenn ich jeden Tag weiß, was Sache ist.
Schreckt es auch einige Gäste ab?
Ich denke schon. Deswegen haben es wir nie angeboten und werden es wahrscheinlich auch nie anbieten, weil es abschreckend wirkt.
Ja, ich habe dazu ja mittlerweile auch ein bisschen meine eigene Meinung. Also früher, ich sage jetzt mal, mein Essensverhalten hat sich über die letzten Jahre doch ein bisschen verändert. Und früher, glaube ich, ja, wenn man jetzt à la carte nimmt, dann ist es, also würde ich jetzt zumindest so sagen, ja schon oftmals auch so, dass man sich ja tendenziell in seiner Komfortzone bewegt, weil man ja wahrscheinlich das bestellt, was man schon kennt und was man mag, weil man zahlt ja dafür auch Geld und weiß, okay, wenn ich das esse, was ich mag, dann werde ich nicht enttäuscht. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite ein Menü nehme, das ist ja auch, sag jetzt mal, das Positive am Menü am Ende des Tages, ich werde auch mal mit Produkten oder mit einer Zusammensetzung konfrontiert, die ich normalerweise wahrscheinlich nicht essen würde. Und dahingehend, ja, auch habe ich auch diesen Spielraum für was Neues am Ende des Tages. Also das schafft ja auch nochmal einen Zugang vielleicht auch zu anderen Lebensmitteln. Also vielleicht auch ein bisschen der Vorteil vom Menü. Oder wie siehst du es?
Manche Leute brauchen das, glaube ich, auch mal einfach ins kalte Wasser wieder mal geschmissen zu werden, um zu sagen, okay, hätte ich so nicht probiert, finde ich aber richtig gut. Aber das ist natürlich auch immer eine Tagesverfassung, ist eine persönliche Entscheidung. Will man das heute, will man das nicht? Aber deswegen grundsätzlich, es steht ja auch auf den wenigsten Speisekarten mehr auch, wie was zubereitet ist. Es stehen ja eigentlich fast nur noch die Produkte drauf. Der Kunde weiß ja so und so nicht mehr. Das ist eine pochierte Auster, das ist eine gegrillte Auster als Beispiel. Und damit begibt er sich ja eh auf eine Reise mit dir. Und das ist ja auch das Schöne. Also deswegen, es hat alles Vor- und Nachteile, wie alles im Leben.
Ja, also sehe ich auch so. Aber wie gesagt, so Weizengras jetzt, um es von vorher aufzunehmen, wahrscheinlich hätte ich es wahrscheinlich davor nie bestellt. Also
ist natürlich auch irgendwo unsere Aufgabe, immer wieder die Welt in Anführungszeichen neu erfinden. Schafft man nicht mehr, aber immer mal wieder auf Produkte vielleicht zurückzukommen, die man nicht so am Schirm hat. Und das kann ein Weizengras sein, das kann aber auch eine Buchecke sein, das kann aber auch einfach eine tolle Forelle wieder sein. Einfach, ich mag diese Produktküche persönlich sehr gern. Nettes Beispiel, bei mir war letzte Woche ein Lieferant aus Südtirol und hat mir 120 Kilo Äpfel gebracht und der Apfel ist einfach entsaftet, der pure, reine Geschmack und da muss ich nichts mehr dazu machen. Aus der Sache mache ich ein Sorbet und das ist der perfekte Wohlgeschmack für mich.
Ja, da spielt ja oftmals dann einfach die Qualität der Produkte schon das, sag jetzt mal, den größten prozentualen Anteil.
Ich glaube, es hat sich mittlerweile auch ein bisschen der Kochstil vielleicht verändert, wenn man sich ansieht, was da früher noch gemacht wurde. Mit Terrinen und Galantinen und Mousse und was auch immer. Da ist man ja heutzutage eh schon oft auf einer Reduziertheit in diversen Küchen. Und auch das hat sich ja verändert.
Ja. Was noch so ein Punkt ist bezüglich dem Essen, was mir aufgefallen ist, dass ja einfach auch, weil ich selber erlebt habe, dass bei Kindern oftmals, ja, wenn es was zum Essen gibt, man als Erwachsener oftmals sagt, ja, das schmeckt dir nicht. Weil es ja von seinen eigenen Erfahrungen so ausgeht und damit ja Kindern eigentlich frühzeitig schon oftmals auch die Möglichkeit genommen wird, Produkte zu probieren, die ihnen vielleicht schmecken würden. Aber wenn ich das über 5, 6, 7, 8 Jahre höre, das magst du so und so nicht, dann wird es ja auch nicht probiert. Genau, das ist wahrscheinlich auch ein großes Problem.
Was eigentlich traurig ist.
Ja, ich finde, da muss sich unbedingt was ändern.
Der Ansatz ist einfach falsch. Also ich mag es total gern, wenn bei uns Kinder auch im Restaurant sind, in einem Alter, die einfach auch mal was ausprobieren. Wenn es am Ende doch auf Butternudeln rauskommt, ja, dann kommt halt so raus. Aber wenn die mal aus dem Menü was mitessen, es ist doch eine schöne Sache, das Kind vielleicht daran ranzuführen, dass ein Kind vielleicht eher sagt, oh, das mag ich nicht, ist auch voll verständlich. Also ich finde einfach, man muss ein bisschen Verständnis zeigen. Du hast ja selber gesagt, das Essverhalten verändert sich ja auch. Je mehr man isst, desto offener wird man, desto mehr gutes Essen weiß man auch zu schätzen. Und daran ändert sich dann auch die Essensverhalten natürlich auch.
Ich glaube, also du dürftest ein ähnlicher Jahrgang sein wie ich, wenn ich das richtig recherchiert habe. Aber ich kenne das schon noch so ein bisschen aus meiner Kindheit. So meine Eltern, das war ja dann irgendwie, ich nenne es immer spaßeshalber die Generation Päckchensuppe. Das ist ja das, wo dieses ganze Päckchenzeug, sag ich mal, so ein bisschen hochgekommen ist. Und ich glaube, da in der Zeit ist auch relativ viel verloren gegangen.
Da hast du wahrscheinlich komplett recht. Wenn man manchmal so darüber nachdenkt, was man früher als Kind gegessen hat, und dann denkt man sich, boah, nach einem verkaterten Tag, das esse ich heute. Und dann hat man die Erinnerung, es war richtig gut und dann isst du es aber wirklich. Und dann ist es doch nicht mehr so gut. Dann weißt du, du hast eigentlich jetzt mittlerweile einen geschulten Gaumen, glaube ich.
Ja, was auch so ein Thema noch ist, das ist das letzte Mal, also ihr wisst ja, ich bin ja immer ein bisschen in Vorproduktion, aber bei der aktuellen Folge, das so ein bisschen hochgekommen ist, da hat man das Thema Führungsstil und viele haben den Führungsstil von dem damaligen Gastes gelobt. Auf der anderen Seite haben mich auch tatsächlich sehr, sehr viele Nachrichten und Sprachnachrichten erreicht. Ja, mit Nachrichten, wo einfach gesagt wird, bei mir läuft so, und das sind jetzt keine positiven Sachen, sondern wo einfach drinsteht, dass man oftmals ausgenutzt wird, ist davon die Rede. Dass man sich morgens, sag jetzt mal, den Allerwertesten aufreißt, dass mein Küchenchef Fehler machen, den Mitarbeitern das unter Umständen noch in die Schuhe schieben, und ich glaube, da muss man weg. Mir fehlt da einfach ein bisschen auch der Einblick, weil ich spreche eigentlich ja durchgehend, ich sage jetzt mal mit Köchen in der Sterne-Gastronomie. Wie hoch würdest du schätzen, ist da tatsächlich noch der prozentuale Anteil in Deutschland, und gibt es einen Unterschied dahingehend zwischen, ja, bewege ich mich im Fine-Dining-Bereich oder, sage jetzt mal, vielleicht auch in der gutbürgerlichen Küche?
Schwierige Frage tatsächlich. Also ich glaube, es ist grundsätzlich einfach eine persönliche Entscheidung, auch eine persönliche Sache, mit welchem Ort Mensch arbeite ich. In der Küche arbeite ich immer mit diversen Persönlichkeiten zusammen. Der eine ist feinfühliger, der andere ist sensibler, der andere ist da nicht ganz so aufgestellt. Prozentual das einzuschätzen ist ganz schwierig. Natürlich ist der Druck, will ich gar nicht sagen, weil den Druck macht man sich selber, aber der Ehrgeiz ist nun mal in der Sterneküche ist einfach eine Spur höher. Da sagt mal nicht zu dem Fehler, ha, das ist jetzt egal, sondern es gibt halt nur schwarz oder weiß. Also entweder es passt oder es passt nicht. Und dazwischen wird halt aussortiert. Wenn es nicht passt, wird es neu gemacht. Das wird womöglicherweise, ich will hier niemanden zu nahe treten, woanders mal ein bisschen anders Hand gehabt und sagt, okay, das passt jetzt schon, aber beim nächsten Mal muss es besser sein. Also wirklich eine sehr schwierige Frage, aber ich bin grundsätzlich auch bei der Sache. Man verbringt relativ viel Zeit mit seinen Mitarbeitern, wahrscheinlich öfter mehr Zeit wie mit Familie und Freunden. Wenn ich da noch cholerisch durch die Küche laufen muss oder rumschreien muss, dann mache ich vielleicht eher im Führungsstil ein bisschen was falsch.
Was müsste sich deines Erachtens ändern, damit das Ganze in eine positivere Richtung geht? Anscheinend gibt es ja doch noch einen Anteil, wo es einfach tatsächlich nicht so läuft. Und es soll ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein.
Den Anteil ist die Frage, den Anteil wird es wahrscheinlich immer geben, den wird es in jeder Branche geben. Also es wird immer die positiven Seiten geben und es wird auch immer negative Seiten geben. Ich denke auch, so wie du es auch gerade beschrieben hast, dass gerade jetzt die neuen jungen Küchenchefs da einen anderen Zugang dazu haben. Es gibt nicht mehr diese starken Hierarchien, sondern es ist alles flacher. Man versucht einfach, also es ist mir persönlich zum Beispiel ganz wichtig, wieso soll man nicht mal einen Arbeitsplatz schaffen, wo ein Mitarbeiter 5 bis 10 Jahre mal bei dir in der Küche arbeitet. Das sollte doch eigentlich das Ziel sein, einfach einen langjährigen Mitarbeiter aufzubauen, mit dem du blind vertrauen kannst. Und das funktioniert eben nur mit einer freundschaftlichen Art und Weise, die natürlich, was das Allerwichtigste ist, hochprofessionell abläuft. Und wenn mal was nicht passt, dann darf man da auch mal drüber reden, aber am Ende des Tages ist es auch wieder vergessen. Aber ein Bitte und Danke ist schon mal ganz wichtig. Also das steht natürlich über allem. Also ich hoffe, dass ich das persönlich oft genug zu meinen Mitarbeitern sage, Bitte und Danke. Aber natürlich geht es auch mal im Abendservice vielleicht unter, aber man sitzt sich trotzdem danach zusammen und trinkt ein Bierchen.
Ja, ihr Lieben da draußen, welche Erfahrungen habt denn ihr gemacht? Also mich würde es tatsächlich brennend interessieren, also sowohl die positiven, wo ihr sagt, euer Küchenchef, der macht das richtig gut und schreibt mir auch gern, wie er es macht. und natürlich aber auch eure negativen Erfahrungen, einfach um ein bisschen Gespür auch dafür zu kriegen, wie ist denn die Situation im Moment da draußen in den Küchen, sage jetzt mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Schreibt es mir gerne zu über den Instagram-Kanal. Ich bin natürlich gespannt. Und ich glaube, alle meine Gäste auch, also wir thematisieren das ja oftmals dann auch einfach im Vorgespräch oder im Nachgespräch. Also es wird schon weitergetragen und es wird auf jeden Fall drüber diskutiert. Und ich glaube, einfach drüber reden ist auch wichtig. Frage vorneweg an dich, Dominik. Hast du sowas auch schon mal erlebt in deinen Stationen? Oder und wie wärst du tatsächlich damit umgegangen, wenn du so etwas erlebt hättest?
Ja, ich hatte auch Stationen tatsächlich in meiner Karriere. Da ging es noch hart zur Sache und war nicht immer schön, aber da hat man das halt noch, man hat das halt weggeschluckt. Man hat immer das Große und Ganze vor Augen gehabt und das Große und Ganze war, okay, das ist jetzt ein Zwischenstopp. Ich kann da viel mitleben, persönlich als auch beruflich, und wollte die Erfahrung trotzdem sammeln. War keine leichte Zeit, aber im Endeffekt ist es eine Erfahrung, die einen weiterbringt. Vielleicht ist man da heutzutage nicht mehr ganz so, in Anführungszeichen, robust. War für mich persönlich eben der Punkt, entweder du schmeißt hin oder du ziehst es durch, und ich war nie der Typ, der gern was hinschmeißt, und habe dann da durchgezogen, und jetzt im Nachhinein weiß ich, okay, ich möchte das auf jeden Fall nie so machen, Und rückblickend kann man daraus auch wieder was rausziehen. Und das ist meine Erfahrung dazu. Deswegen, also ich kann da gut mitreden, will das aber natürlich als jetziger selber Unternehmer und Chef nicht an meine Mitarbeiter so weitergeben.
Was würdest du jemandem raten, der aktuell in so einer Situation vielleicht auch feststeckt?
Sich schon, so wie du sagst, mit Freunden unterhalten, mit anderen Köchen unterhalten, aber natürlich auch selber zu reflektieren, okay, passt der Betrieb zu mir oder ist es vielleicht auch wirklich einfach der falsche Betrieb für mich? Sich wirklich zu hinterfragen, kann ich so viel mitnehmen daraus, dass es noch wert ist, das durchzuziehen? Es passt einfach auch nicht jeder in jeden Betrieb. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Man muss nur den richtigen Betrieb für sich finden. Aber wenn man die Möglichkeit hat, aus dem Unternehmen noch einiges rauszuziehen, dann bin ich immer der Typ, der sagt, dann noch durchbeißen.
Ja, so genug an Reizthemen. Kommen wir an der Stelle zur Cheffrage. Die kommt von einem Koch, der, soweit ich das beurteilen kann, mit seinem Personal sehr wertschätzend auch umgeht. Er ist ein 2-Sterne-Koch aus dem Schwarzwald, nämlich aus Schluchsee. Hast du schon eine Vermutung?
Ich habe eine Vermutung.
Die heutige Frage kommt von Niklas Nussbaumer. Und wie immer die Frage, wo vorneweg, kennt ihr euch?
Ich kenne ihn leider nicht persönlich.
Verfolgst du, was er so tut?
Ich verfolge, was er tut und bin grundsätzlich immer an allen Köchen interessiert, die auf Social Media unterwegs sind und auf allen anderen Kanälen. Ich lebe einfach das Thema Gastronomie.
Wie ist das denn generell? Verfolgt man so als Sternekoch oder generell als Koch so oftmals auch, was alle anderen machen?
Es bleibt natürlich wenig Zeit, aber das Interesse ist natürlich trotzdem immer da und gerade heutzutage ist es gang und gäbe natürlich. Es ist aber kein intensives Verfolgen, sondern man sieht immer mal drüber und dann schaut man sich das begeistert an, was andere Köche auch machen.
Aber nun zurück zur Cheffrage. Er stellt sie wie immer selbst.
Ja, hallo, lieber Dominik. Ich darf dir heute eine Frage stellen und das war ein Thema in meiner letzten Folge. Wo bist du denn in deinem Leben am kreativsten? Was sind die Situationen, wo du für dich vielleicht mit dem Kochen am meisten beschäftigst, die tatsächlich untypisch sind? So ein bisschen als kleinen Tipp, bei mir ist es Autofahren. Meistens, wenn ich lange Distanzen im Auto zurücklege, bin ich tatsächlich irgendwie am meisten übers Kochen nachdenken oder dabei, irgendwelche Prozesse, die eigentlich in der Küche stattfinden, zu optimieren. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg und ja, gutes Beantworten bei der Frage.
Ja, vielen Dank für die Frage. Spannende Frage tatsächlich auch und gar nicht so leicht zu beantworten. Also Autofahren klingt gut. Also ich bin auch leidenschaftlicher Autofahrer, fahre auch gern lange Strecken, höre dann also natürlich auch Podcasts und wann bin ich am kreativsten? Das fragen mich immer wieder Gäste. Wie kommst du auf neue Gerichtideen? Wann bist du am kreativsten? Und dann sage ich auch oft, das frage ich mich selber auch manchmal. Es kann wirklich bei allem sein. Also es gibt Momente beim Autofahren, beim Spazierengehen, in der Nacht, kurz vorm Einschlafen, wo man sich denkt, nee, die Idee ist so gut, die muss ich jetzt aufschreiben. Oder eben, wenn man ein neues Produkt bekommt, da sind wir jetzt eher im Thema Gerichtentwicklung, auf einmal bekommt man ein Produkt und man will natürlich das Produkt schnellstmöglich auf die Karte bekommen, damit die Qualität weiterhin passt. Da hat man dann auch einen Druck und geht in seinem Kopf wirklich alle kreativen Ideen durch, in welche Richtung könnte es gehen. Und dann gibt es natürlich auch Momente, da habe ich vielleicht mal eine halbe Stunde für mich im Unternehmen und dann sitze ich mich ins Restaurant und schaue einfach und überlege und schaue mir die Arbeitsabläufe an, schaue mir die Laufwege an und ich könnte mich, glaube ich, Stunden und Tage lang in andere Restaurants auch sitzen und mir ansehen, wie laufen die Kellner, wie läuft der Koch, wieso steht der Ofen da, warum ist der Gartenmaschine auf der rechten Seite. Also diese Optimierungsprozesse täglich zu verbessern, die Küche auch mal umzustellen. Wir passen unsere Küche selbst auch immer dem Menü an und bauen die zum Teil um, stellen die Geräte um, einfach dass der Arbeitsablauf besser ist, fasziniert mich und könnte ich mir tatsächlich jeden Tag auch anschauen. Aber ganz beantworten kann ich deine Frage leider trotzdem nicht, weil es ist eine schwierige Frage. Also es kommt und geht. Manchmal ist der Prozess einfacher und manchmal ist er schwerer. Aber ich könnte es ja nicht auf schwarz auf weiß schreiben, wie und wann ich meine kreativsten Momente habe.
Welche Ideen schwimmen dir derzeit so durch den Kopf?
zurzeit sind wir wieder ein bisschen an der Menüveränderung, wollen wieder neue Gerichte anpassen. Jetzt Sommer neigt sich ja dem Ende. Wir kommen jetzt langsam in die Bärensaison wieder rein und sind auch personell ein bisschen am Umstellen in der Küche wieder. Wollen die Posten ein bisschen durchtauschen möglicherweise und da läuft einiges gerade im Kopf wieder.
Darf ich dir eine kleine Challenge mit auf den Weg geben?
Wenn es eine kleine ist, okay.
Ich würde dir gerne tatsächlich 3 Produkte sagen und du hast zusätzlich eine Joker-Zutat, also insgesamt sind es 4. Und damit würde ich mir wünschen, oder das wäre so ein bisschen die Challenge, daraus zauberst du demnächst irgendwie einen Gang, Amus, Snack, Petit Four, whatever in deinem nächsten Menü.
Das können wir doch ausprobieren, das klingt doch gut.
Ich bin gespannt. Also, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Also meine Zutaten, die ich dir mit auf den Weg geben würde, wie gesagt, für einen Gang, Amüs, Snack, Petit Four, wie auch immer, wären Thymian.
Ja.
Zwiebel.
Das geht auch noch.
Kürbiskerne.
Das ist auch noch machbar.
Und wie gesagt, eine Joker-Zutat hättest du noch. Fällt dir auf Anhieb was dazu ein?
Mit den 3 jetzt, oder?
Plus Joker.
Da, glaube ich, würden wir was hinkriegen. Ich würde da sogar vielleicht eher in so ein... Ich bin seit langem am Überlegen, wie wir endlich die Zwiebel ins Dessert oder in Petit Four einbauen können. Und da sehe ich doch fast ein Petit Four.
Wir sind gespannt auf jeden Fall. Ja. Wann gibt es die nächste Karte?
Schnellstmöglich, du hast Druck aufgebaut.
Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie sich's entwickelt. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben und das Ganze mit anschauen und auch tatsächlich dann anschauen, wie es dann optisch geworden ist.
Unbedingt.
Und wer es probieren möchte dann am Ende des Tages, der kann sich natürlich dann gerne auch einen Tisch bei dir buchen.
Ich könnte mir aber auch einen Starter damit vorstellen. So ein Zwiebeltartlett über 24 Stunden, konfierte Zwiebel, schön karamellisiert, bisschen Thymian, vielleicht könnte man den auch zu Zitronen-Thymian umtauschen.
Ist ja an sich, der Thymian bleibt ja gleich. Ja, eben.
Ich dachte mir, du lässt mir schon ein bisschen Spielraum.
Ja, so ganz gemein bin ich jetzt natürlich nicht. Obwohl ich die Kürbis kenne, tatsächlich ein bisschen mehr als größere Challenge gesehen hätte.
Kürbis, den baue ich dir schon noch gut ein.
Also, wir sind gespannt auf jeden Fall. Und wer es probieren möchte, einfach reservieren und vorbeikommen dann.
Gerne.
Wir halten euch auf dem Laufenden, wann es das auf jeden Fall gibt. Beim Dominik im Restaurant 271. Woher kommt eigentlich die 271? Ist was? Hausnummer?
Das ist die Hausnummer tatsächlich. Wir haben die ganze Zeit überlegt, das ist ja die größte Challenge überhaupt. Welchen Namen nimmst du? Und es gibt natürlich viele Fürsprecher, viele dagegen. Und ich habe aber immer gesagt, für mich, das Restaurant soll nicht wie ich heißen. Es geht immer um die Mitarbeiter, die hier arbeiten, die Gäste, die hier drin sind. Und dass eine gute Zeit ist. Und daher haben wir einfach einen relativ neutralen Großstadt-Flair-Name genommen. Und das tatsächlich die Hausnummer. Genauso ist es.
Mir ist es tatsächlich heute, als ich die Adresse ins Navi eingegeben ist, da ist es 10er gefallen. Wahrscheinlich die die Hausnummer. Davor war die Gedanke, ist es die Länge von der Burg? Burghausen hat die längste Burg der Welt, soweit
da ich weiß. Da wird aber noch einiges fehlen.
Weißt du, wie lang es ist tatsächlich?
Es ist über 1 Kilometer lang. Okay. Also da würden sich einige auf den Schlips getreten fühlen, wenn wir sagen, sie ist nur 270 Meter lang.
Kann man übrigens kostenfrei parken hier.
Also, wo gibt's das? Ich sag's immer wieder noch. Wo gibt's das noch?
Ja. Du hast ja dieses Jahr deinen ersten Michelin-Stern bekommen und das ist ja natürlich noch relativ frisch bei dir alles. Ja, da würde mich natürlich ein bisschen erfahren, wie war's.
Was meinst du genau, die Party, oder?
Darfst gerne aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe die wildesten Geschichten schon gehört.
war natürlich besonders. Gute Freunde von mir sind letztes Jahr ausgezeichnet worden schon. Und da ist man natürlich schon im Kontakt, hast du schon eine Nachricht bekommen oder nicht. Es war, glaube ich, eine knappe Woche davor, die E-Mail bekommen haben. Und dann liegen wir ja taktisch dann doch nicht so klug nach Hamburg. Also musst du schon dann zügig in die Pötte kommen, dass du eine Flug hochbuchst. Aber tolle Auszeichnung fürs Team, tolle Auszeichnung tatsächlich für unser tägliches Tun und Schaffen. Wir haben uns ja auf keine Auszeichnung beworben, die wir jemals erhalten haben. Sondern wir haben einfach jeden Tag gearbeitet. Alles andere ist wahrscheinlich durch Menschen außenrum passiert oder durch Gäste. Da weiß ich jetzt zumindest, die ab und an diverse Führer angeschrieben hätten. Aber von unserer Seite kam da nichts, weil wir einfach jeden Tag abliefern wollten. Und umso schöner ist es natürlich dann, in dieser Riege mit namhaften Kollegen genannt zu werden.
Was war die wildeste Story von der Michelin-Verleihung, die du mitbekommen hast, die du vielleicht nicht selber erlebt hast, aber vielleicht die im Hintergrund gemauschelt wurde?
Also alkoholische Geschichten gibt es, glaube ich, zu Genüge. Aber das ist, glaube ich, nach so einem Abend auch vollkommen legitim. War ein wunderschöner Tag tatsächlich auch. Wir sind einen Tag vorher hochgeflogen und haben wirklich dann einen Tag mehr genießen können. Dienstag hatten wir das Restaurant offen, deswegen war die Mannschaft hier und ich war mit einer langjährigen Mitarbeiterin in Hamburg und haben uns da tatsächlich einfach einen schönen Tag gemacht und den Abend genießen können. Und am nächsten Tag musst du aber wieder abliefern. Also wir sind am nächsten Tag zurück und am nächsten Tag ist trotzdem Abendservice. Und dann geht es erst los mit diversen Anfragen und am nächsten Tag geht es trotzdem weiter.
Hast du damit gerechnet? Und sag jetzt nicht nein, weil das glaube ich jetzt nicht. Weil ich glaube, ein bisschen hat man ja dann doch immer das Gefühl, wenn man weiß, dass man verdammt gut kochen kann.
Was heißt gerechnet? Wir waren letztes Jahr eben, habe ich ja vorher schon angedeutet, hat man sich schon vernetzt und wir waren letztes Jahr auch schon auf der Homepage gelistet. Also sprich, man weiß, dass der Michelin ja einen auf dem Zettel hat zumindest. Trotzdem ist es immer eine Überraschung. Also ich kenne die Statuten nicht. Ich weiß nicht, wie der Michelin im Hintergrund wirklich genauestens funktioniert. Und umso schöner war es einfach. Gerechnet habe ich trotzdem nicht damit, aber umso schöner war es dann, die E-Mail zu erhalten und es macht einen schon stolz, definitiv.
Merkst du Veränderungen in deinem Restaurant oder wie wird es jetzt auch, sag jetzt mal, in Burghausen wahrgenommen oder auch im Umland? Gibt es Veränderungen wieder vor?
Tatsächlich ist für uns relativ vieles relativ normal geblieben. Also den Hype spüren wir tatsächlich gar nicht so, was leider schade ist. Auch aus unternehmerischer Sicht muss man tatsächlich sagen. Wäre interessant zu wissen, wie das tatsächlich in der Großstadt funktioniert, ob da wirklich dann der Push natürlich noch da ist. War leider kein riesengroßer Andrang. Deshalb.
Pressetechnisch? Anfragentechnisch, weil du es vorher gerade erwähnt hattest?
Die hatten wir natürlich am
Anfang auch schon. Außer die jetzt von mir.
Und natürlich deine, die ist, auf die ich mich natürlich am meisten gefreut habe. Waren natürlich diverse Zeitungsartikel auch, haben jetzt noch eine Anfrage von der Süddeutschen Zeitung. Also da kommt schon immer wieder was rein. Aber natürlich der Gästeschwung, der ist leider nicht gegeben aktuell.
Wenn dich jemand fragen würde, welche drei Punkte haben sich quasi von 2022 auf 2023 welche weiterentwickelt, sodass es 2024 am Ende für einen Stern gereicht hat, weil den Stern gibt es ja immer quasi für die getane Arbeit. Deswegen, sag jetzt mal, muss ja von 2022 auf 2023 was verändert haben.
Also ich denke schon, dass wir einfach noch feinfühliger geworden sind. Wir sind noch sensibler geworden. Wir haben uns mit der Tellersprache verbessert. Wir sind noch intensiver mit dem Geschmack, haben uns damit noch tiefer auseinandergesetzt und haben einfach wirklich Fehlerquellen versucht zu vermeiden, sei das im Wareneinkauf, sei das im Mise en Place und natürlich sei es dann auch im Service. Also das sind für uns ganz klare Säulen. Also es ist die Vorarbeit, es fängt eben an bei der E-Mail, die kommt, oder über das Online-Reservierungssystem, dann über das Mise en Place, bis der Gast reinkommt und bis der Gast das Restaurant verlässt. Das sind einfach die wichtigsten Stützen und da muss einfach alles passen. Und da haben wir natürlich fein nachjustiert und hat dem Michelin anscheinend gefallen.
Inwieweit würdest du sagen, spielen Vorgängerstationen eine Rolle? Du warst einige Jahre bei Andreas Döllerer und beispielsweise auch in Berlin im 1 unter 0. Kann man sagen, dass wenn man früher in vielen Sterne-Restaurants gekocht hat, man sich dann selbstständig macht oder seinen ersten eigenen Küchenchefposten annimmt, man es leichter hat und die Chancen hierfür größer sind?
Ich unterhalte mich tatsächlich auch sehr gern über dieses Thema. Hatte auch neulich erst jemanden da und da kam das auch wieder auf. Wie gesagt, ich kenne mich zu wenig in den Statuten aus von diversen Führern und Guides. Es kann wahrscheinlich helfen, wenn man sich da vielleicht auch schon irgendwie namentlich rausnehmen konnte ein bisschen, dass einem das für die Zukunft bringt. Grundsätzlich denke ich, ist mal das Wichtigste, dass man einfach aus jeder Station auch persönlich was für sich mitnehmen kann. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig für die Jugend, die jetzt wieder nachkommt, Gott sei Dank. Man muss nicht immer mit dem Namen erwähnt sein, aber jeden Kontakt, jeden Lieferanten, den man in seinem Restaurant, in dem man gerade arbeitet, kennenlernt, der wird sich vielleicht irgendwann an dich erinnern und sagen, das war doch derjenige Koch, dem ich damals geliefert habe. Und das ist so viel mehr wert. Und das versuche ich heute auch immer noch so beizubehalten. Respektvoller Umgang mit jedem, der hier was damit zu tun hat. Sei das ein Lieferant, sei das ein Techniker, sei das ein Postbote. Also alle Menschen sind wichtig.
Ja, umso wichtiger, weil man sieht sich ja tatsächlich oftmals zweimal im Leben.
Eben, genau so ist es.
Und irgendwann ist vielleicht Rollentausch und wer anders sitzt, sag ich jetzt mal, am längeren Hebel und dann glaube ich, ist es auch vom Vorteil, wenn man den stetig gut behandelt hat.
Genau so ist es. Also ist für uns ein ganz wichtiges Thema.
In welchen Punkten würdest du sagen, haben dich deine Vorgängerstationen ein bisschen geprägt? Was hast du mitgenommen?
Tatsächlich schon gab es da zwei, drei Stationen, die mir sehr wichtig waren. Und das war regionaler Bezug tatsächlich das eine und auch dieses Versuchen, nichts zu kopieren, was natürlich sehr schwierig ist heutzutage. Wir haben es vorher angeschnitten. Es gibt diverse Plattformen, Online-Präsenzen. Jeder sucht oder jeder sieht automatisch Bilder vom anderen und man nimmt es ja trotzdem auf. Aber man will ja trotzdem noch irgendwie was Neues schaffen und da jeden Tag umzudenken und sagen, lass uns ein bisschen was anders machen, lass uns das reduzierter machen, lass uns das nicht so machen, als ob es aussieht, als ob es das woanders auch schon gegeben hat. Und das jeden Tag zu performen und zu probieren, ist schon die größte Challenge.
Jetzt stelle ich dir hinten raus noch eine Frage, wie ein klassisches Vorstellungsgespräch quasi. Oh. Wo siehst du bei dir oder bei euch noch Entwicklungsbedarf? Wann wurde dir die Frage das letzte Mal gestellt?
Da muss ich wirklich lang zurück überlegen. Entwicklungsbedarf, glaube ich, gibt es in jedem Unternehmen immer wieder. Versuche ich auch selbst immer zu schaffen, also immer dieses einen Schritt rausstellen und von der Ferne alles anzusehen. Ich hätte noch einige Entwicklungen, auch hier im Restaurant bei uns. Wir wollen die Küche möglicherweise optimieren. Wir wollen möglicherweise ein Show-Element in den Gastraum öffnen, dass die Küche weiter in den Fokus kommt. Wir wollen natürlich auch den Garten nochmal weiter umbauen und wir wollen natürlich weiterhin genauso performen. Personal kann man natürlich auch immer wieder nachjustieren. Es gibt immer Veränderungen. Personal kommt und geht natürlich auch, was auch voll legitim ist. Wir haben ein sehr junges Team und die sollen natürlich auch Erfahrungen sammeln. Natürlich, ich will immer, das ist für mich in der Küche ganz wichtig, wir wollen immer noch mehr aufs Produkt eingehen. Also ich will, das ist so ein Ziel von mir, die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre eine richtige, noch intensivere Produktküche machen, wie wir es natürlich jetzt schon machen, aber ich will es noch mehr aufs Produkt bezogen machen.
Jetzt hast du gerade gesagt, die Küche ein bisschen mehr in den Gastraum zu ziehen. Ja, viele Restaurants gehen ja auch diesen Weg, dass sie sagen, okay, man hat einen gewissen Einblick in die Küche oder man hat, sag jetzt mal, sein Element, dass die Gäste da ein bisschen in Bezug haben. Braucht es im Moment mehr, weil es ja doch immer mehr kommt ja auch? Oder was sind deine Überlegungen, warum du das machen würdest?
Wir haben die Möglichkeit oder wir haben nicht so viele Möglichkeiten, Einblick in unsere Küche zu geben, auch vom Schnitt her der Küche. Und es wäre eine Möglichkeit, dass wir einfach unser tägliches Tun noch besser an den Gast kommunizieren können. Bei uns servieren auch die Köche mit. Der Koch kann es einfach nochmal anders rüberbringen, glaube ich, wie der Service, auch wenn die zu 100% top gebrieft sind und natürlich auch 100% fachlich das korrekt machen. Aber das Gespür ist einfach doch nochmal ein anderes. Und ich finde es einfach schön, wenn man im Gastraum sieht, da wird das Gericht noch finalisiert, da kommt noch die Soße drauf, da kommt noch die Eisnocke drauf. Und ein zweiter Punkt, ich denke ja, ich versuche immer gleich auf mehreren Ebenen zu denken, wenn ich natürlich die Küche nach draußen verlagere, habe ich in der Küche wieder mehr Platz, anders zu handeln.
Und bevor wir jetzt gleich auch schon ans Ende dieser Folge angekommen sind, Dominik, ich habe vor kurzem meines Erachtens die besten Amaretter meines Lebens gegessen. Ich weiß, du hast derzeit French Toast auf deiner Karte stehen. Ich würde mal sagen, das ist relativ ähnlich zu Amarettern. Also nicht das, was du auf deiner Karte stehen hast, aber wenn man jetzt mal sagt, diesen einfachen French Toast zu einfachen Amaretter, ich glaube, ja, das ist relativ identisch. Du hast dein French Toast zurzeit auf deiner Karte mit Ochsenschwanz, Parmesan, Pfifferlinge und Beef Tea. Also gehe ich jetzt stark davon aus, dass du in dem Bereich auch fit bist.
Ich denke, ja.
Was ist eigentlich Beef Tea?
Ja, Beef Tea ist was würdest du schätzen? Beef Tea klingt nach Rind natürlich, ist aber eine Kombination aus Wermut, weißer Sojasauce und ein bisschen Nolipran noch dazu und Madeira und ein bisschen Wasser. Also es hat diesen Umami-Geschmack. Wir erhöhen die oder temperieren das auf ca. 60 Grad, dass der Alkohol noch drin bleibt. Und es schmeckt nach Rindsuppe, ist aber nur ein Gemisch aus Alkoholika. Gibt es dazu als kleinen Shot zum Dazutrinken, zum French Toast. Ich sage, ich hoffe, du hast im Dessert nicht die Ochsenschwanz-Variante gegessen.
Nein.
Wir machen ihn aktuell mit Ochsenschwanz, den wir ganz klassisch kochen, zupfen und dann zwischen die Weißbrotscheiben legen, die dann in eine Tunke legen aus Balsamico, Milch, Sahne und Eier, eine sogenannte Royal, und braten ihn dann relativ dunkel in brauner Butter an. Damit wir ihn dann, wenn er erkaltet ist, schön aufschneiden können und geben dann eine wunderschöne Parmesan-Creme drauf, die auch ein wunderbares Rezept aus Parmesan und Butter ist. Also es kann nur gut schmecken.
Also wäre jetzt wahrscheinlich die Variante dann Richtung Vorspeise.
Vorspeise, wir servieren es gerade als Zwischengang, genau, geht aber auch als Vorspeise. Machen wir jetzt vielleicht noch im Herbst später nochmal, jetzt werden wir es runternehmen, aber im Herbst machen wir es dann wahrscheinlich nochmal mit Kürbis, kommt auch immer sehr gut an. Und ist tatsächlich ein sehr gesehenes Gericht auf unserer Karte, was auch von den Gästen sehr gut angenommen wird.
Wenn wir jetzt aber bei der klassischen Variante bleiben, wie gehen deines Erachtens die perfekten Armritter bzw. / French Toast?
Die perfekten Armritter ist wichtig, eine gute Marmelade, gutes Weißbrot und wie bei allem, meiner Meinung nach, nicht zu wenig Marmelade.
Welche würdest du nehmen?
Ich bin da klassisch, wie ich es lange in Österreich gelernt habe, schon mit einer Povidl-Marmelade sozusagen, klassisch unterwegs. Geht aber auch wunderbar mit Marillenmarmelade, weil ich bin großer Marillen-Fan. Also ich bin eigentlich kein Marmeladen-Fan, aber wenn Marille oder Povidl. Und dann einfach eine richtig schöne Butter nehmen und eine schöne Royal machen aus Sahne und nicht nur mit Milch. Ich mag halt schon den Fettanteil. Und bei armen Ritter muss man dann schon nicht auf die Kalorien schauen, weil der Zug ist abgefahren.
Gibt es da tatsächlich, oder muss man darauf aufpassen, wie lange man sie einlegt? Oder dürfen die nicht zu viel saugen? Oder auf was?
Ich mag es tatsächlich nicht, wenn sie zu viel saugen, weil dann wird es wirklich zu weich. Also ich lege sie circa 4 Minuten auf jeder Seite ein. Ich kenne es auch von vielen, die legen sie 10 Minuten plus ein. Ist mir persönlich fürs Endergebnis ein bisschen zu weich dann. Also ich mag schon noch ein bisschen diese Crossness auch haben von dem Weißbrot dann. Also ich sage immer so circa 4 bis 5 Minuten auf jeder Seite einlegen.
Ich bin gespannt, vielleicht können wir es auch mal austesten.
Ja, das da kriegen wir sicher was hin.
Wirst du meine neue Nummer 1 bezüglich am Ritter. Und mit diesem kleinen Rezept, sage ich jetzt mal, möchte ich die Folge dann auch an der Stelle beenden. Dominik, schön, dass ich bei dir sein durfte.
Schön, dass du da warst.
Hat mich sehr
gefreut.
Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich.
Total.
Bevor ich aber zu meiner Verabschiedung komme, hast du noch die Möglichkeit, so wie jeder meiner Gäste, quasi etwas an die Hörer mitzugeben, das dir wichtig ist?
Da habe ich auf jeden Fall noch was. Gerade an die jungen Köche, wie ich es vorher schon angedeutet habe, nicht aufgeben sofort, wenn es mal ein bisschen wehtut. Immer das Große und Ganze sehen. Und alles, was man jetzt aufnimmt, kann man irgendwann für die Zukunft sicher wieder rausholen und für sein persönliches Dasein einsetzen. Und das ist das, was ich den jungen Menschen mit auf den Weg geben kann.
Und damit sage ich vielen lieben Dank fürs Reinhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne 5 Sterne beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens, wie es immer so schön hört. Er heißt, meine 5 Sterne sind quasi die 3 Sterne vom Guide Michel A. Das Rezept vom Dominik findet ihr dann wie immer auf der The Flying Schlemmer Instagram-Seite oder auf der Website zum Download. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt es mir gerne durch zu der Folge. Und natürlich auch, wie vorher gesagt, eure Geschichten. Was habt ihr erlebt in eurer Küche? Sowohl positiv als auch negativ. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Diesmal geht es quasi über die Grenze. Es geht nach Österreich. Zwar auch ein Stückchen weiter weg von hier. Jetzt spoilern wir heute mal ein bisschen. Mache ich normal nie, aber heute spoilern wir mal. Wie weit ist Salzburg weg von hier? Ich weiß es gerade nicht
auswendig. Also angemessene Fahrzeit 50 Minuten. Also das ist ein Katzensprung.
dann sollte ich einfach da bleiben die nächste
Woche. Das ist von dir zu Hause weiter.
Von mir von zu Hause ist es ein bisschen weiter. Ich glaube, wir fahren 2,5 Stunden, aber ja, auch noch machbar. Also, in 2 Wochen geht's nach Salzburg. Ja, zu einem 2-Sterne-Restaurant. Ja, lasst euch überraschen, brauche ich jetzt nicht sagen, weil jetzt könnt ihr es rausfinden, wer es ist. Und dann sage ich, ja, vielen lieben Dank.
Dankeschön, dass du da warst und danke fürs Zuhören.
Genau, und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ciao, servus und macht's gut.